Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Guten Morgen am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, Zeit für unseren Gottesdienst im Gespräch mit Bischof Christian Steblan. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Jetzt sind wir schon im Juli angekommen. Können Sie sich noch daran erinnern, dass ich am Anfang des Jahres noch so bis in den Februar hinein gesagt hatte, ich habe das Gefühl, das Jahr hat noch gar nicht so richtig angefangen. Jetzt ist die erste Hälfte des Jahres schon wieder rum. Könnten wir nicht die Zeit noch mal kurz zurückdrehen und am besten vor dem 24. Februar einsteigen und alles noch mal in eine andere Richtung lenken?
Das verstehe ich. Das klingt schön, wobei es nicht reichen würde, auf den 24. Februar zurückzugehen. Wir haben ja jetzt erst begriffen, wie lange sich dieser Krieg angebahnt hat. Schon im Donbass auch war seit 2014. Wir haben nur nicht richtig hingeschaut. Aber Zeit zurückdrehen ist nicht. Jetzt ist die Möglichkeit, die Welt in die richtige Richtung zu lenken. Immer jetzt. Gott schenkt uns jeden Tag neu alles, was wir dafür brauchen.
Jetzt haben wir 2 Jahre hinter uns, Herr Bischof, die von der Pandemie geprägt gewesen sind. Da hatten wir immer so das Gefühl, okay, stillhalten geht vorbei und dann machen wir irgendwie vielleicht auch anders weiter. Die Zeit schien irgendwie angehalten zu sein. Dann ist im fließenden Übergang der Krieg dazu gekommen und wieder und immer noch befinden wir uns in so einer Situation, okay, aushalten und danach weitermachen. Aber was diesmal anders ist, so geht es mir zumindest, die wirklich so richtig schlimmen Folgen des Krieges scheinen erst mit Verzögerung bei uns anzukommen. Zu wenig Gas, zu wenig Öl, zu wenig Energie merken wir hier und da jetzt schon. Möglicherweise Lebensmittelknappheit, Geldentwertung. Wie gehen Sie als Seelsorger mit diesem Thema um? Also Thema Zukunftsangst.
Okay, also für mich sind das nochmal 2 Themen. Zu wenig haben Sie angesprochen, zu wenig davon, zu wenig davon. Ich glaube, das ist der Preis des Krieges und einer eben entschiedenen Haltung gegen Russland und gegen Putin. Das ist nicht umsonst. Ich staune eher, wie unser Leben an vielen Stellen noch immer so abläuft, als wäre kein Krieg.
Ja.
Wichtig ist natürlich, dass wir das, was da jetzt ist, sozial abfedern. Starke Schultern können und müssen jetzt mehr tragen. Das andere Thema, was Sie ansprechen, ist Zukunftsangst. Die speist sich ja gerade aus diesem Gemisch der Krisen, das Sie angesprochen haben. Ich sage ehrlich, persönlich kann ich mit Zukunftsangst immer wenig anfangen. Wir müssen uns auf das einstellen, was jetzt ist, und jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Die Zukunft liegt für mich immer bei Gott, und die Verantwortung für kluges Handeln erwächst aus der Freiheit, dass wir uns die Zukunft nicht machen können oder müssen. Die schenkt Gott, und wir haben all das zu tun, was jetzt dran ist. Und das in aller Freiheit.
Warum können Sie mit Zukunftsangst wenig anfangen? Inwiefern? Haben Sie keine Angst vor der Zukunft? Nie Angst vor der Zukunft? Werfen und legen Sie alles auf Gott und sagen, okay, das passt schon?
Also, das wäre jetzt wieder schön, wenn ich sage, oh, keine Angst. Ja, das klingt dann toll. Natürlich kenne ich dieses Gefühl, dass alles zu viel ist, was da auf mich zukommt. Aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken und wenn ich ins Gebet gehe, dann weiß ich, dass das Machen der Zukunft, das liegt bei Gott, oder das Werdenlassen der Zukunft, das Tun, was dafür nötig ist, das liegt bei mir und bei uns. Und aus diesem Vertrauen, dass die Zukunft und das Ende ohnehin bei Gott liegt, kann ich dann doch auf das gucken, was wir tun müssen.
Also finde ich toll, finde ich schön für Sie, dass es Ihnen so geht. Aber wenn jetzt jemand wie ich vielleicht kommt, der sagt so, naja, ich habe schon Zukunftsangst. Wie gehen Sie mit dem um?
Naja, also haben Sie völlig recht. Ich habe jetzt so gesagt, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist natürlich jetzt eher meine persönliche Haltung, aber natürlich kann ich das verstehen. Und als erstes würde ich dann denken, so aussprechen, gucken, aushalten auch, Gott zuwerfen, auch die Angst, auch das im Gebet. Und dann nochmal schauen, ob es etwas gibt, wo wir anfangen können zu handeln.
Vielleicht auch gemeinsam Vertrauen finden und entwickeln. So ein Sonntag im Gottesdienst bietet ja beides. Die Möglichkeit, seine Gedanken mal in eine ganz andere Richtung zu lenken, weg von den Alltagsproblemen und den großen Themen der Welt. Oder aber erst recht nochmal genau hinzuschauen und mitten reinzugehen. Was heute besser passt, hängt für mich auch immer davon ab, was der Sonntag im Kirchenjahr so anzubieten hat. Deshalb bin ich auch wieder sehr gespannt, welches Motto dieser Sonntag heute trägt.
Oh ja. Das passt sehr gut, dieses Motto des dritten Sonntags nach Trinitatis, den wir heute haben. Wir sind eigentlich die ganze Zeit schon mittendrin. Es geht an diesem Sonntag um das Verlorene. Aha. Der Mensch, der sich verloren weiß oder fühlt, der Mensch, der sich verloren wahrnimmt in dieser Welt und der die offenen Arme Gottes dazu sucht. Und so geht es auch um Umkehr und um Gottes Einladung, dass wir immer zu ihm kommen können. Zu diesem Sonntag gehört die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht eine der bekanntesten Geschichten überhaupt aus dem Neuen Testament. Und bevor Sie das jetzt fragen, nein, ich lese sie heute nicht. Als Predigtext ist ein anderer Text.
Damit kommen wir jetzt zur Glücksradstelle im Gottesdienst im Gespräch. Nur, dass es kein Rad gibt, was gedreht wird, sondern in der Bibel geblättert wird. Ich bin gespannt, wo Ihr Finger stehen bleibt, welche Bibelstelle heute dran ist. Wobei, ist ja wie bei so einem gezinkten Glücksrad. Also, weil die Bibelstelle steht ja schon fest. Nur ich kenne sie eben noch nicht. Ich bin gespannt.
Wir hören Worte vom Propheten Ezechiel. Mancher sagt auch Ezekiel. Er ist einer der großen Propheten im Alten Testament. Jesaja, Jeremia, Ezechiel. Und Ezechiel schreibt vermutlich aus dem Exil, also in der Zeit des Exils des Volkes Israel, so im 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Er ist ein großer Theologe, auch dieser Prophet. Und es geht heute, ich habe das ja gesagt, um Verlorenes, um die verlorene Zukunft. Weil die Alten in der Vergangenheit falsch gehandelt haben. Deswegen, so scheint es, haben die Jungen keine Zukunft. Und wie also damit umzugehen ist. Der Text, den ich jetzt gleich lese, klingt etwas sperrig, aber ist total aktuell. Achtung, ich lese Ezechiel 18. Kapitel, ein paar Verse. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.
Ich bin in diesem Fall mal wieder so richtig froh, mit Ihnen diesen Gottesdienst im Gespräch machen zu können, um nachfragen zu können, worum es da so geht, wie das gemeint ist. Und ich finde es so ganz spannend, geht mir auch so als Moderator. Manche Bilder sind so stark, dass man so lange hängen bleibt, dass man die nächsten Sätze danach erstmal gar nicht mitbekommt. Also ich bin hängen geblieben bei den Vätern mit den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen der Kinder. Und ich habe das nicht so schnell hinbekommen, das einzuordnen, was mir das jetzt eigentlich sagen soll. Und ich weiß auch nicht, müssen Sie mir helfen, lohnt es sich dabei länger hängen zu bleiben?
Unbedingt. Ich glaube, es ist der Schlüssel, um diese ganze Passage zu verstehen. Also dieses Sprichwort, was es damals zu geben zu haben scheint, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Also erstmal zum Hintergrund, es scheint tatsächlich so Praxis gewesen zu sein, so saure, sozusagen unreife Trauben
war
zu essen.
War das was Leckeres, war das was Gutes, saure Trauben, oder steht das für etwas, die Väter haben was Schlechtes gegessen oder getan?
Nee, ich glaube, das war was Leckeres, okay. Schönes. Das haben die gerne gemacht und nicht daran gedacht, welche Wirkung das haben kann.
Okay.
Und jetzt übertrage ich das mal sozusagen in unseren Kontext. Also, die Eltern- und Großelterngeneration hat kräftig diese Schöpfung genutzt, mhm, und hat alles Mögliche damit gemacht, was ihnen gerade so entgegenkam und sie kräftig ausgenutzt. Und wir stehen da, oder ich sag mal, okay, jetzt bin ich vielleicht auch eher die Elterngeneration, mhm, und jetzt stehen die Kinder da und können nur noch sagen, ihr habt die Welt vernutzt und wir haben nichts mehr davon übrig.
Okay.
So, das wäre jetzt für mich die Übertragung des Sprichwortes.
Verstehe.
Also sozusagen die Frage, die wir, glaube ich, sehr gut kennen aus unserem Leben, das Gefühl, die Generation vor uns hat etwas gemacht, wo, da kommen wir anscheinend nicht raus, das werden wir nicht los und das müssen wir, ich sage es jetzt mal, ausbaden.
Dann kam der Part, wo es so gewendet wurde, wo immer gesagt wurde, kehrt um, werft euch, werft eure Themen auf Gott. Wir hatten das vorhin ja auch. Mir erscheint das immer so simpel.
Ja, ich glaube übrigens, auch wenn die Bibelstelle sehr sperrig ist heute von der Sprache her, ja, ist sie ganz simpel. Denn gleich nach diesem Spruch kommt die klare Aussage Gottes, die Sprichwort oder dieser Zusammenhang soll bei mir nicht mehr gelten. Und jetzt sage ich auch das mal in anderen Worten. Natürlich geht es nicht darum, die Vergangenheit zu vergessen. Gottes ganzes Tun ist oft ja das Gute und Barmherzige Erinnern. Es geht nicht darum, das zu vergessen, aber es geht darum, es nicht als Entschuldigung oder Entlastung zu nehmen, sondern zu begreifen, jetzt ist eure Zeit, das zu tun, was dran ist. Ihr kommt nicht dadurch aus der Geschichte raus, dass ihr sagt, ich kann ja gar nichts dafür, meine Eltern haben ja schon alles gemacht. Die waren auch immer so, ich kann gar kein anderer sein. Das ist ja eine klassische Beschreibung sozusagen. Und all diese Alibis, sagt Gott, die gelten nicht. Jetzt ist der richtige Moment, das Richtige zu tun. Und das ist die in der Tat im Grunde ganz simple Botschaft dieses Gottes. Es ist jeden Tag die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu nehmen. Ich will, dass ihr lebt und nicht sterbt. Also bekehrt euch auf den Weg, der jetzt dran ist. Und ich will, dass ihr lebt.
Das empfinde ich als entlastend. Ich erinnere mich an das, was Sie vorhin gesagt hatten mit, Sie werfen auch Ihre Ängste in Sachen Zukunftsangst auf Gott. Aber das Handeln, das muss von uns kommen. Das klingt für mich aber auch da, ich muss sagen, zu schlicht, weil dieses Handeln erwächst ja aus einem, ja, woraus erwächst es? Aus einem Wissen, aus einer Motivation. Wie handle ich denn? Ich hatte am Freitag einen Gast, eine junge Frau, die ja zur letzten Generation sich zählt und die als Klimaaktivistin demonstriert und auch ja zum Teil mit sehr drastischen Maßnahmen. Mhm. Also die Handlung, um etwas auszugleichen, was die Alten in Anführungsstrichen falsch gemacht haben. Die Handlungen, die daraus erwachsen, die können ja sehr, sehr unterschiedlich sein.
Also erstmal, ich glaube, dass da auch eine ganz, Sie sagen jetzt schlicht, die tiefe Grundbotschaft der Entlastung und Freiheit drin steckt. Gott sagt, ich halte euch nicht an den Fehlern von gestern fest. Geht nicht um Vergessen und Verdrängen, will ich nochmal deutlich sagen. Aber ich halte euch nicht daran fest, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, um auf den richtigen Weg zu kommen. Es gibt ja gerade in diesen Schöpfungsfragen dieses auch bekannte, ich glaube eher chinesische Sprichwort, der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste ist jetzt. Und das heißt immer, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Wie das Handeln dann aussieht, da würde ich jetzt eher mal sagen, die Botschaft von Ezechiel ist, ich sage es jetzt mal ganz in modernen Worten, ist ein großes Empowerment. Es geht ja im Grunde darum, dass alle, die jetzt angesprochen werden, das Volk Israel, sowohl im Exil als auch die, die zu Hause geblieben sind, ermächtigt werden, nicht mehr in der Starre hängen zu bleiben, dass die Welt nun irgendwie für sie stehen geblieben scheint, sondern dass alle ermächtigt werden, wieder in diese Geschichte einzutreten, in diese Geschichte mit Gott, die eben nicht zu Ende ist. Und diese Botschaft finde ich eigentlich für uns auch erstmal ganz wichtig. Es geht darum, dass wir alle in diese Kraft kommen und etwa die Schöpfungsfragen miteinander erringen und ausdiskutieren. Und ich glaube, wenn dieses für alle gilt, dann wird auch die Frage, was ist zu radikal und was ist zu radikal, wieder sozusagen in eine gute Form kommen. Ich will noch sagen, zu dieser letzten Generation, da sagt der Text nun gerade, ihr seid nicht die letzte Generation, ihr seid die erste Generation, weil jede die erste Generation ist, mit der es neu losgeht.
Empowerment, Ermächtigung, empfinden Sie uns als genug ermächtigt, etwas zu tun, etwas zu verändern, umzukehren?
Ja, ich glaube schon. Und ich finde, diese gerade klare Botschaft, die lasse ich mir auch gerne sagen aus diesem Text. Also ich sag mal so, um das Bild nochmal in einer anderen Weise aufzugreifen, den Zahn zieht uns Gott, zu glauben, wir könnten nichts mehr machen.
Ich habe in den letzten 2-3 Wochen häufig junge Menschen sehr schick angezogen gesehen und das auch noch vor verschiedenen Schulen. Aber der Groschen ist dann ganz schnell bei mir gefallen. Ja, Abi-Ball oder Abi-Übergabe, Abi-Auszeichnung. Gleichzeitig hören wir doch ständig in den Nachrichten, Fachkräftemangel, Ausbildungsplätze werden nicht besetzt. Also egal welcher Schulabschluss, muss ja jetzt nicht Abitur sein, aber ich finde, unsere jungen Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die haben mal eine Fürbitte für ihre Zukunft verdient.
Gott, wir bitten dich, Stärke, junge Menschen. Schenke ihnen die Gewissheit, dass du mit ihnen aufbrichst und dass du auch da bist, wenn es einmal ein falscher Weg ist. Senke in unser Herz, dass es nicht auf die Noten ankommt, so schön sie sein mögen. Es kommt auf das Herz an. Gott, lehre jung und alt, dass das Herz und die Liebe und die Welt neu werden. Neu durch dich.
Amen. Herr Bischof, kommt das Wort Segen eigentlich in seiner Wortbedeutung auch vom Wort sehnen, also sich nach etwas sehnen? Ich glaube, ich komme immer noch von der Schulgeschichte her, also Schulabschluss, wonach sehnt man sich da, dass es in der Zukunft alles gut wird, dass man einen Job findet, vielleicht eine Familie irgendwann gründet, gesund bleibt, ein gesegnetes Leben führt. Also hat der Segen etwas mit dem Sehnen auch zu tun oder
unabhängig? Sie haben immer Fragen. Ja. Nein, ich glaube, er kommt von Signum, also aus dem Lateinischen kommt auch das Wort Segen, von Signum Zeichen, das Kennzeichnen, das von Gott bezeichnet werden. Ja. Das bezeichnet werden mit der Botschaft, Gott ist mit dir. Und okay. Danach würde ich sagen, kann man sich sehnen.
Okay, dann sehne ich mich dennoch nach dem Segen, jetzt nach diesem Zeichen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Was gehört für Sie zu einem schönen Ausklang eines Sonntags im Sommer? Eine Grillwurst, ein Glas Wein oder doch eher Bier oder vielleicht ein knallroter Sonnenuntergang? Oder sitzen Sie heute Abend weder vor dem Sonnenuntergang noch vor Tatort, sondern arbeiten schon die nächsten Texte für die kommende Woche aus und können den Sonntagabend gar nicht so richtig genießen?
Ach nee. Also
Können schon genießen, ne?
Ich will jetzt nicht die nächsten Texte heute Abend ausarbeiten. Heute geht es nach Mühlrose übrigens, heute Nachmittag. Das liegt am Rand des Tagebaus in Sachsen und ist auch schon mal zu Teilen abgebaggert worden. Wir feiern heute die Geschichte des Ortes und ich sag mal, und dass er noch da ist und dass er Zukunft hat, dieser Ort. Aber das ist natürlich nicht jeden Sonntag so, dass ich nachmittags nochmal losfahre. Ein Tatort ist was Schönes vorbei. Ich finde, 110 ist im Moment oft der bessere Tatort. Aha. Erst recht, wenn der wie heute aus Magdeburg kommt. Magdeburg, Rostock, Frankfurt oder die 110 aus dem Osten in ihrem Realismus. Die finde ich oft ziemlich berührend und spannend und gucke ich richtig gern.
Ah, ich merke schon, Sie sind da ein Profi.
Körper, also ja, 110 aus Magdeburg heute.
Ganz viel Spaß heute Abend. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich heute Abend mache und wie ich den Abend verbringen werde. Doch, natürlich. Das ist ja Quatsch. Was erzähle ich denn? Ich weiß das. Ich gehe auf ein Konzert.
Und zwar?
Melissa Etheridge.
Oh, ja, echt?
Im Tempodrom. Ja, da gehe ich hin.
Sagen Sie mal einen Song.
Bring Me Some Water.
Ah, okay. Ja, das passt auch. Bring Me Some Water.
Ja, das passt auch zum Sommer.
Ja.
Ihnen wünschen wir auch einen schönen Ausklang des Sonntags und einen guten Start hinein in die Woche, die ja letztlich heute beginnt. Schön, dass Sie dabei sind hier. Bei Gottesdienst im Gespräch.
Einen gesegneten Sonntag und lassen Sie ihn gut ausklingen.